Ich weiß noch, diese eine Fabrik, die ja ewig durch die Medien ging, die ein Buyout machen, wo die Mitarbeiter ihr eigenes bisschen Geld, was sie inzwischen hatten als Restgeld, reingebracht haben, um dieses Unternehmen zu erhalten. Und die Deutsche Bank und alle Banken eben nicht bereit waren, diese Art von Unternehmen zu akzeptieren.
Mauerecho. Ost trifft West. Wo Geschichten die Grenzen überwinden. Wir reißen Mauern ein. Ein Podcast der Taz-Panther-Stiftung. Moderiert von Dennis Schiponder.
Hallo und herzlich willkommen zu Mauerecho Ost trifft West, dem Einheitspodcast der Taz-Panther-Stiftung. Ich möchte euch heute, bevor ich anfange und wir reingehen, sagen, dass das hier die vorletzte Folge ist für dieses Jahr. Danach werden wir für 2 Monate bis zum Februar in die Pause gehen, weil wir haben dieses Jahr eigentlich kaum Urlaub gemacht. Wir hatten ja nur eine Pause und das spüre ich jetzt am Ende wirklich auch schon und das ganze Team. Deswegen, wir sind im Februar wieder da. Nächste Woche gibt's noch eine ganz angenehme Folge, die passend zur Weihnachtszeit ist. Es geht nämlich um Essen, Kultur in Ost und West mit 2 Foodfluencerinnen. Schaut da auch gerne wieder rein. Und heute befassen wir uns aber mit der Treuhandanstalt. Die Treuhandanstalt spielte eine zentrale Rolle im Wirtschaftsumbruch nach der Wende. Ihre Aufgabe war, die volkseigenen Betriebe der DDR in die Marktwirtschaft zu überführen, was massive Umbrüche und soziale Folgen mit sich brachte. Heute sprechen wir mit Andrea Diekmann, Juristin mit Verantwortung im Bereich Umwelt und Altlasten bei der Treuhand, und Sonja Leinkauf, Soziologin und ehemalige Pressesprecherin der Telekom im Aufbau Ost. Wir wollen konkrete Einblicke erhalten, die das Bild der Treuhand erweitern und neu beleuchten. Hallo, schön, dass ihr hier seid.
Hallo, Dennis.
Dann starten wir gleich in unsere erste Kategorie und das ist der Top der Woche. Was war euer persönlicher Top der Woche? Ein Moment, der euch inmitten all der zeitigen Krisen so ein bisschen Hoffnung gemacht hat. Habt ihr da einen mitgebracht?
Also ich habe persönlich meinen Top der Woche. Ich bin seit 15 Jahren das erste Mal wieder gesprintet nach einer Knie-OP. Und mein politischer Top der Woche ist die Reaktion der jungen CDU im Rentenstreit.
Da kann ich mich doch gleich d'accord anschließen. Politisch hatte ich eigentlich gedacht, sage ich heute gar nichts, weil so richtig viel war da nicht. Aber diese Rentendiskussion, dass die jetzt erstmal beiseite gestellt wird, heute gab es gerade eine Umfrage auch, sind Sie dafür, dass die Wissenschaft, der wissenschaftliche Vorschlag der Wissenschaftler, erstmal dieses Gesetz nicht zu diskutieren und nicht weiterzuführen, sondern vollkommen neu an die Rentenreform heranzugehen? Das fand ich erstmal sehr vernünftig. Aber eigentlich hatte ich auch privat gedacht. Meine Enkelin hat mir gestern verkündet, sie ist jetzt eine Hauptdarstellerin im Nussknacker-Musical. Sie ist 9 Jahre. Und mein Sohn hat mir mitgeteilt, dass er wieder mal nach Japan kann. Er ist ein Künstler und hat beim Goethe-Institut ein Artist in Residence bekommen.
Wow, toll. Ja, auch die kleinen und die persönlichen und Privatmomente muss man feiern. Nur damit ihr, die jetzt gerade zuhören, das auch unterschreiben könnt. Zuerst hat Andrea gesprochen und dann Sonja. Nur damit ihr das wisst, weil das ist aber beim gleichen Geschlecht ein bisschen schwierig, das auseinanderzuhalten.
Und Sonja ist Ost und Andrea ist West.
Und eigentlich sind wir beide West inzwischen.
Du hast ja eine Bossi-Perspektive, Sonja, sozusagen, was ja beides sozusagen miterlebt und in beiden Teilen gelebt. Aber da kommen wir jetzt auch direkt zu in unserer zweiten Kategorie, das ist nämlich das Mauergeflüster. Wo wir jetzt über eure Perspektiven sprechen. Und da würde ich gerne als erstes wissen, Sonja, fang du gerne an. Wie bist du denn aufgewachsen, damit die Leute vielleicht auch Gedankengänge, die du später hast, so besser nachvollziehen können?
Ja, naja, wir reden ja jetzt auch sehr über Gesellschaft, ist ja der Anlass. Ich bin eigentlich sehr geborgen und behütet aufgewachsen in einem allerdings sozialistisch sozialisierten Familienumfeld und einem christlichen. Mein Vater war purer Sozialist, aus Leipzig nach Berlin gekommen, zur kasernierten Volkspolizei 51 und von dort aus dann zur Staatssicherheit gegangen. Er starb, wie ich später oftmals bei mir so ganz heimlich, heute sage ich es öffentlich, dachte, zum Glück aus gesellschaftlicher Sicht schon als ich 12 Jahre war. Er konnte mich also damals dann nicht zu dem erziehen, was ich glaube, auch im Gespräch mit meiner Mutter, was er gerne gemacht hätte. Und war dann mit meiner Mutter allein, weil sie ihren ersten Mann im Krieg verloren hatte und auch erst in den Ende der 40er Jahre dann nach dem Krieg meinen Vater kennenlernte und mich sehr spät geboren hat mit 41. Und sie war eine ganz liebe Mutter und fürsorglich. Und ich hatte damals ein Umfeld, die Nachbarn haben mich mit in Urlaub genommen. Ich tat sozusagen allen wahrscheinlich irgendwie ein bisschen leid als kleines Kind mit einer älteren Mama. Die war ja dann auch schon über 50 und ohne Vater. Ja, das war sehr schön, sehr geborgen. Ich war Pionier und mir hat das, also ob wir da nur 10 Minuten Appell und für ein sozialistisches Vaterland seid bereit, immer bereit gesungen haben oder nicht, war mir mehr oder weniger Schnuppe. Es war die Kultur, der Sport, die Unterhaltung, dieses Kollektive, was natürlich einen auch aufgefangen hat. Wie gesagt, wenn man nicht in einem widerständlerischen Familienumfeld aufwächst, dann war das eigentlich alles wunderbar okay. Ich habe erst im Gymnasium, würde man heute sagen, auf der zweiten EOS in Berlin-Mitte, das erste Mal auch Leute getroffen, die gesagt haben, Sonja, hör auf, frag mich nicht. Meine Eltern, wir gucken nur Westen. Also ich kannte das vorher auch wechselweise. Aber diese Drastik ist mir wirklich erst in jugendlichen Jahren nahegekommen. Und erst da begann ich dann sozusagen auch überhaupt nachzudenken oder da oder dort dran mal zu zweifeln.
Danke für den Einblick, Sonja. Wie war denn dein Aufwachsen, Andrea?
Ja, also mein Aufwachsen war etwas anders, also schon, weil meine Eltern sehr jung waren, als ich zur Welt kam, nämlich 22 und 23 und dann ganz schnell noch 2 kleine Brüder dahinterher kamen. Diese jugendlichen Eltern haben uns unheimlich viel Freiheit gelassen, also selbst für, sagen wir, westdeutsche Verhältnisse waren meine Eltern eigentlich nur interessiert, wenn ich abends wieder am Abendbrottisch saß, aber ansonsten war die Zeit frei. Und was aber vielleicht, also was ich jetzt in Vorbereitung des Gesprächs nochmal überlegt habe, was auch eine Rolle spielt, beide meiner Großeltern sind natürlich Kriegsgeneration dementsprechend, also beide meiner Großväter waren in Gefangenschaft, einer bei den Russen, einer bei den Franzosen. Und meine Großmutter, also die von meiner Mutter, die Mutter, ist geflohen. Das heißt, die ist 1945 mit meiner Mutter und ihren 3 weiteren Geschwistern an der Hand noch so praktisch mit dem letzten Zug aus dem Osten in den Westen gekommen. Das hat mich lange Zeit so in der Kindheit nicht besonders interessiert, auch nicht in meiner jungen Erwachsenenzeit. Aber je älter ich werde und je mehr ich auch wieder von meiner Mutter dieses Thema immer noch höre, desto sicherer bin ich auch, dass solche Erfahrungen lange nachwirken und eben auch in die Kinder- und Enkelgeneration noch übergreifen, ohne dass man das so unmittelbar merkt.
Auf jeden Fall, weil das sind ja intergenerationelle Traumata, die ja durch Verhalten auch weiter getragen werden. Und da mache ich auf jeden Fall nächstes Jahr auch noch eine Folge zu, diese Ost-West-Flucht und dann eine Person einladen, die gerade geflohen ist und dann mal gucken, wie sind denn diese Perspektiven unterschiedlich und zeigt sich nicht da vielleicht auch wieder, dass wir eigentlich als Menschen doch ähnlicher sind und ähnlichere Erfahrungen haben und viel mehr Verbündete sein könnten, als uns das Teile dieser Gesellschaft deutlich machen wollen eigentlich. Deswegen sehr spannend, dass du darüber nochmal nachgedacht hast. Hast du denn also da muss ich jetzt mal nachfragen, weil mich das interessiert, hast du denn ein Gefühl, wo dich das heute noch begleitet oder beeinflusst hat?
Ja, also das kann ich in Vorbereitung auf diese Treuhandzeit ist mir wieder eingefallen. Das hatte ich in der Zeit überhaupt nicht präsent, dass direkt nach der Wende die Verwandtschaft im Osten zu meiner Verwandtschaft im Westen gesagt hat, jetzt sind wir mal dran. Das hat meine Mutter damals wahnsinnig empört. Ich habe das so hingenommen, wie man das als Mensch Ende 20 eben macht. Das ist der eine Punkt, der, glaube ich, eine größere Rolle spielt, als man so denkt. Und der andere Punkt ist, dass meine Mutter, die jetzt 85 ist, immer noch oder ich würde sagen verstärkt dieses Fluchtthema und wir haben alles verloren und so in sich trägt. Das habe ich als Kind nicht gehört und als junger Mensch nicht gehört, aber jetzt so höre ich es doch hin und wieder. Und ja, das sind die beiden Punkte, die mich da beschäftigen.
Sonja, gibt's da Punkte bei dir, die damit resonieren?
Na, ich habe jetzt daran gedacht, dass das ja in gewisser Weise ähnlich ist dem, was sozusagen, was jetzt auch die Westdeutschen mehr an den Ostdeutschen begreifen. Man nimmt seinen Kopf nicht mit ins neue System und seine Gefühle, man nimmt den Kopf mit, den man vorher hatte und die Gefühle und die Traumata ihrer Mutter oder meine Mutters Trauma, ihr erster Mann im Krieg in Russland gefallen, der zweite Mann dann zur Staatssicherheit gegangen und all diese, sie hat die Wende nicht mehr erlebt. Aber ich will sagen, dieses Verständnis, was wir so vermisst haben, eigentlich mehr oder weniger fast bis heute, 35 Jahre Wendezeit, dass man interessiert ist an unserer Vergangenheit. Warum bist du so lange da im Sozialismus geblieben und wolltest gar nicht in den Westen beispielsweise? Das wollte keiner wissen. Das ist uninteressant. Das hat man auch nicht groß diskutiert, außer im eigenen Kreise. Und da auch nur mehr oder weniger, also mich erinnern auch diese Wende, dieser Wechsel meiner Eltern ins Ostsystem. Die sind ja auch in Nazi-Erziehungsmethoden. Also es musste sehr streng sein, erstmal am Anfang, später auch sehr frei. Aber am Anfang, also ich habe es selber noch gelernt, auch meine Kinder, also wenn die heulen, dann heulen die. Die müssen lernen, dann müssen sie durch. Die können sich nicht mit einem Jahr ihren Kopf durchsetzen. Heute weiß man, es geht ganz anders. Aber also diese Akzeptanz, das, was die Frau Dickmann gerade sagte, dass man etwas mitschleppt, das kann man nicht einfach so abwerfen und sagen, jetzt bin ich Bundesdeutsche.
Danke dafür erstmal. Dann fangen wir mal an, wir reden ja heute über die Treuhand, dann fangen wir aber erstmal an mit dem, wo es begonnen hat, nämlich dem Einheitsprozess oder der Wende, dem Beitritt, es gibt ja viele Worte dafür. Wie habt ihr den aber erstmal persönlich erlebt, Andrea? Wie war das für dich?
Also ich kann mich da sehr gut dran erinnern, weil ich zu dem Zeitpunkt in meiner Abschlussarbeit für mein zweites juristisches Staatsexamen saß. Das war eine 4-Wochen-Arbeit. Man bekam am Anfang dieser 4 Wochen eine Akte und am Ende musste man sie abgeben mit einem, in meinem Fall war es ein Urteil, also jedenfalls einen Schriftsatzentwurf, den man eben dem Prüfungsamt vorlegen musste. Und dann rief mich mitten in der Zeit ein Kommilitone an und sagt, Mensch, die Mauer ist gefallen, lass uns nach Berlin fahren. Das war in Bielefeld. Und da habe ich gesagt, sag mal, ich sitze hier in der wichtigsten Arbeit meines Lebens. Du musst alleine fahren. Ich kann mich noch ans Wetter erinnern. Ich habe rausgeguckt und habe, mein Gott, in Berlin passiert jetzt Weltgeschichte. Also das war schon klar. Aber für mich war es nicht so wichtig, dass ich da jetzt meinen Abschluss gefährdet hätte.
Und bei dir, Sonja?
Ja, bei mir war also schon mit dem Mauerfall, haben wir zu Hause gesehen, haben wir gesagt, jetzt geht das zu Ende, dieser Sozialismus. Er hat sich nicht reformieren können, wie wir selber gehofft hatten. Da geht's vorbei. Und als dann diese Pressekonferenz vom Schabowski war und die Mauer ging auf, rief mich auch gleich eine Freundin an. Da war das auch klar und wir waren... Ja, erstarrt wäre zu viel gesagt. Wir waren in einer Pattsituation, weil wir selber als überzeugte Sozialisten gewusst, gemerkt, gefühlt haben, so kann es nicht weitergehen. Das ist jetzt mehr, als jeder normale Sozialist auch verkraften kann, diese diktatorischen, einseitigen, verlogenen, ja, und was man inzwischen alles weiß, noch ganz schlimmen. Auch Folterdinge und so, das war mir damals auch nicht klar. Und deshalb waren, glaube ich, auch, mir war klar, der geht unter und wir werden jetzt Kapitalismus werden. Und das hat mich 2 Tage nicht schlafen lassen, weil das wollte ich nur wirklich nicht. Aber ja, wir waren alle, in meinem Freundeskreis ist ja auch eine Blase gewesen, wir waren alle ein bisschen mehr oder weniger geschockt, weil die Chance auf noch was Neues, die blühte dann bei einigen auf, dass wir noch einen dritten Weg gehen können. Aber eigentlich war zunehmend klar, dass das lässt sich konkurrenzmäßig, wir hatten ja Marx gelesen, also ich habe immer gesagt, wir haben uns über unser Land und über unser System belogen, aber wie der Westen marktwirtschaftlich im Grunde funktioniert, das wussten wir. Und insofern, ja, also ich war erstmal ein bisschen geschockt.
Dann im Verwunden? Also, ne, weil ich habe jetzt, wenn ich Leute eurer Generation in der Sendung habe, die dann vielleicht auch so um die 20 waren bei der Wende, dann waren die ja in so dieser Neufindung, ne? Und die haben teilweise gesagt, boah, entweder da ist dann für mich irgendwie eine neue Welt aufgegangen oder ich habe mir ganz große Sorgen gemacht, so ich hatte keine Ahnung von der Zukunft, was passiert jetzt. Und emotional haben Sie es teilweise erst viele Jahre später eigentlich aufgearbeitet, reflektiert oder überhaupt verwunden. Wie war das bei dir zu dem Zeitpunkt? Warst du da noch so, ja, das wird irgendwie, also du bist enttäuscht, dass das System nicht so wird, aber hast du eine Zukunftsperspektive? Hast du irgendwie gedacht, doch, das wird was, ich finde hier eine Chance? Oder war die Angst größer? Wie ging es dir da emotional?
Also das kann man jetzt nicht so ausführlich über Monate regeln, aber ich könnte sagen, als Moro dann sagte, im Herbst ist Vereinigung, im Frühjahr 90 sagte er das ja. Bis dahin haben wir auch in so meinem Freundeskreis und viele sehr aktiv noch an diesem dritten Weg gefummelt, sozusagen. Und ich war als Soziologin an einem Institut damals, das hat fürs Fernmeldewesen gearbeitet, daher auch 5 Jahre empirische soziologische Untersuchung habe ich durchgeführt. Und daher bin ich dann auch später zur Telekom gegangen durch diese Kontaktwelten. Und wir haben dann unser Institut umbenannt. Das hieß Institut für sozialistische Wirtschaftsführung. Und von heute auf morgen, als es hieß, wir werden vereinigt, haben wir es genannt Zentrum für Unternehmens- und Wirtschaftsführung. Also so ein bisschen nach westlichem Stile. Und haben uns da noch eingebildet. Das war bis Ende Mai 90. Haben wir uns jeden Tag im Institut getroffen und hatten uns eingebildet, hey, wir machen was draus. Jetzt wären wir Westen, na dann wären wir eben auch agieren und wollten dort selbst Lehrgänge anbieten. Wir hatten sehr kluge Professoren, Doktoren, also wir sind ja nicht alle dumm, und dachten, ja, das machen wir. Und im Mai sagte einer von unseren Großen dort, sagte, Leute, jetzt mal ehrlich, jetzt haben wir unser Konzept, glaubt ihr im Ernst, dass ein Ossi oder ein Wessi je an unser Institut kommt und bei uns Lehrgänge besucht, die rennen alle in Westen. Und da war klar, das wird nichts. Und ab diesem Tag, ab Ende Mai, sind wir morgens, haben wir uns getroffen im Institut, haben noch gefrühstückt und dann ist jeder ausgeschwebt, ausgeschwärmt, irgendwohin, um zu überlegen, was kann aus mir werden. Noch dazu, weil wir, das war glaube ich der Punkt, weil wir da schon hörten, Schwarz Schilling, der Bundespostminister West, hatte gesagt, er muss dem Volke ja auch ein Fraß vorwerfen, Sozis bei uns nicht. Er sagte, wir machen einfach dieses Institut für sozialistische Wirtschaftsführung, hat ja der Name, sagt's ja schon, die machen wir platt und damit sind wir frei. Wir haben auch die ewigen Sozis entsorgt. Also wir wussten, wir wären alle kenne, haben nirgends einen Sitz, wo wir von dem aus wir dann in irgendeiner Form vermittelt genutzt oder was werden. Und wir haben dann alle selber gesucht, was aus uns werden soll und könnte.
Dann hat sie ja im Vorgespräch gesagt, dass du an einem Bahnhof eine Zeitung gefunden hast, die deinen Weg geprägt hat.
Ja, das ist ganz seltsam. Also mein erster Gang in den Westen, wie gesagt, ich hatte da so meine Manschetten. Meine Kinder waren auch ganz traurig. Sie waren nach 14 Tagen immer noch nicht im Westen gewesen. Fast die ganze halbe Klasse war schon gleich am anderen Tag im West-Berlin. Und ich bin ersten Gang durch die Mauer, Mittagspause, rüber in die Bibliothek gegenüber Philharmonie und habe mir die Soziologie-Bücherregale aufgezogen. Damals auch alles noch händisch mit Karteikarten. Und da war mir klar, also die Soziologen, außer ein bisschen Max Weber, und das auch nur hinter Schloss und Riegeln, also man musste da einen extra Ausweis bekommen, wenn man überhaupt sowas las. Man durfte sich Max Weber nicht mal mit nach Hause nehmen oder als Student ausführlich studieren. Wir hatten viele kluge Leute auch in der Soziologie und in der Methodik, in der DDR, in der Sowjetunion. Aber da habe ich am besten keine Chance. Und dann habe ich mich umgeguckt. Was machen? Ich kann reden, ich konnte 3 Sprachen, natürlich alles nur passiv, außer Russisch, das wir auch aktiv gesprochen haben, aber sonst kannte ich keine Engländer und keine Franzosen, kannte aber die Sprachen und sehe am S-Bahnhof Lichtenberg, wie kleine Jungs sich die Pornoheftchen da angucken. Also so ein schönes, war natürlich schon im 90er Frühjahr überall Zeitschriften aus dem Westen. Gehe zu dem Zeitungsmann und sage, können Sie die Hefte bitte mal nach oben stellen, damit nicht schon die 11-Jährigen eine offene Muschi sehen. Darf ich mal so deutlich sprechen? Hier. Und dann hat er reagiert, wie auch immer. Und ich sehe daneben ein PR-Magazin liegen. Also ich denke, was ist denn das? Und blättere. Das Public Relations Magazine, auf Deutsch natürlich, Pressearbeit, Events organisieren, schreiben, mit Menschen zusammen sein und so weiter. Ich dachte, das mache ich. Ja, und das war dann meine Perspektive. Dann habe ich den ganzen Sommer über eigentlich in der Bibliothek nur eigentlich Public Relations Literatur gelesen, um dann zur Wende, wie die Zufälle manchmal spielen, tatsächlich in diese Branche kommen zu können.
Andrea, wie war das bei dir? Weil du hast ja gesagt, du warst ja mitten in deiner Abschlussprüfung sozusagen damals und dann?
Ja, also 89 war ich in meiner Abschlussprüfung. Ich hatte aber bereits eine feste Stelle. Ich war bei einem Anwalt in Bielefeld nebenbei schon seit einem Jahr tätig, praktisch auf, heute würde man sagen, 400-Euro-Basis oder sowas. Und habe daneben studiert. Und mir war klar, also wir hatten vereinbart und so ist es dann auch gekommen. In dem Moment, in dem ich das Staatsexamen in der Tasche hatte, würde ich meine Zulassung beantragen und bei ihm weiterarbeiten. Das ist genauso passiert. Das heißt, ich hatte jetzt nie die Situation zu denken, aha, im Osten eröffnet sich für mich irgendetwas, was ich hier nicht habe, sondern meine Zukunft war safe, eben in dieser Bielefelder Kanzlei. Und ich habe erst 1991 so praktisch meine Fühler in den Osten ausgestreckt, als ich so feststellte, es ist eben doch wahnsinnig viel interessanter, dort zu sein, als in dem etablierten Bielefeld, wo ich Projektentwicklung gemacht habe. Also im Prinzip bauen mit Gewinn, sage ich jetzt mal etwas einfach, was, sagen wir mal, pekuniär interessant ist, aber jetzt nicht unbedingt inhaltlich. Ne?
Wie bist du da zur Treuhand gekommen?
Ja, ich hatte damals einen Freund, der ging für Bruckhaus Westrick-Stegemann, die heute Freshfields heißen, nach Berlin, um da das Berliner Büro zu eröffnen und hatte sich eine Wohnung mit 4 Zimmern gemietet in Schöneberg und nahm da praktisch Kollegen auf, die mal gucken wollten, wie ich zum Beispiel oder auch mein späterer Mann, der war bei einer anderen Kanzlei in Hamburg. Und wir sind dann so am Wochenende oder irgendwie da hingefahren und haben uns die Stadt angeguckt, haben uns angeguckt, welche Kanzleien sind schon da, welche Arbeitsmöglichkeiten gibt es und so weiter. Und dieser Freund, der Martin Horstkotter heißt, hat dann zu mir gesagt, also geh doch zur Treuhandanstalt. Warum willst du in einer Kanzlei? Da bist du doch jetzt schon. Kannst doch in Bielefeld bleiben, sondern mach doch mal was anderes. Mach mal was Spannendes, genau. Und ich war damals eben gerade 28 geworden. Ich hatte keinen Mann, ich hatte keine Kinder. Also ich war so, fand das irgendwie cool einfach, ne? So mich zu orientieren, ob ich nicht bei der Treuhandanstalt etwas machen könnte, was mehr Sinn macht, als Studentenwohnheime zu bauen. Also ist auch wichtig, aber.
Wie war dann so dein erster Tag bei der Treuhand?
Ja, der erste war, das war im September 1991 nach meiner Erinnerung, war wie bei allen anderen Kollegen sehr chaotisch. Also die Büros waren nicht eingerichtet, eigentlich gab es keine Hierarchie. Man wusste, wenn man endlich gefunden hatte, wo überhaupt das Büro war, in dem man sitzen sollte, identifizieren, wer war jetzt eigentlich der Chef und welche Aufgabe gab es. Und gibt es einen PC? Also damals hieß das ja noch Computer. Nein, gab es natürlich nicht. Und also alles, was ich in Bielefeld schon hatte, hatte ich am Alexanderplatz nicht. Da war ich schon mal mäßig begeistert. Es war auf der anderen Seite was total inspirierend, weil man spürte überall, es ist Aufbruch und jeder will irgendwie was erreichen und will dazu beitragen, dass diese Wiedervereinigung auch umgesetzt wird. Also das war, ich fand es wirklich sehr cool. Und ich rede jetzt von dem Alter, als ich 28 war. Meine Kinder sind, die Älteren sind heute 29 und 31. Das heißt, ich würde auch sagen, ich habe von heute jetzt einen Blick darauf, dass man in dem Alter natürlich noch viel mehr so angesteckt wird von, oh wow, da ist jetzt also irgendwas ganz Neues, nicht unbedingt etwas Welthistorisches, das habe ich natürlich nicht überrissen, aber etwas, was richtig cool ist.
Wie war das dann für dich? Also weil ich überlege mir, du hast ja dann mit Altlasten vor allen Dingen gearbeitet. Was bedeutet das denn vielleicht erstmal für unser Publikum?
Also Altlasten ist ein fest beschriebener Begriff in der Juristerei. Das sind nur Bodenkontaminationen, die gefährlich sind. Also ein kleiner Bereich aus dem großen Bereich des Umweltrechts.
Okay, also ging es darum zu gucken, die Grundstücke, Liegenschaften, zu gucken, dass da alles dass man das wieder aufarbeitet, sodass man es dann verkaufen kann? Oder wie ist es?
Nee, wieder aufarbeiten, darum ging es nicht. Es ging also tatsächlich nur darum, abzuwenden, dass Menschen zu Schaden kommen. Also das ging jetzt nicht darum, da die Böden so sauber zu machen, dass man da Samen ziehen kann, sondern nur, hier wird keiner mehr vergiftet, was der Fall war. Wie alle wissen, die sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigen.
Da war Frau Diekmann ja eine, die sozusagen wirklich was sehr Sinnvolles dort entweder beseitigt hat, lassen hat oder entdecken ließ, sozusagen. Das war ja dann auch eine ganz wichtige positive Seite der Treuhand sicherlich damals.
Jetzt, dann nehme ich das doch gleich auf. Du als Ostdeutsche, Sonja, wie hast du denn damals auf die Treuhand geblickt? Weil heute sagst du, es gab positive und negative Seiten. Wie hast du das damals gesehen?
Du, ich kann das jetzt auch nicht mehr so ganz jahresmäßig auseinanderhalten, ne? Also ich weiß nur noch, wenn wir dann irgendwann am Alex ausstiegen und die Treuhand über dem Alexanderplatz die große Leuchtreklame sahen, wurde uns nicht angenehm zumute. Weil ich weiß auch nicht mehr, ich hatte zum Beispiel auch man hatte ja dann im Umfeld, jeder sprach, dass eben dieser Zauber, dieser Traum, selbst von denen, die jetzt nicht unbedingt in den Westen wollten oder die Mauer einreißen wollten, selbst die hatten ja dann doch auch diese Hoffnung, diesen Traum, diesen Zauber. Jetzt, also ich kenne welche, die sagten, hey, jetzt können wir endlich unseren Scheißbetrieb auf Vordermann bringen. Jetzt können wir im Westen, kriegen wir Material, die haben alles. Also so diese Utopien, ne, die dann auf der anderen Seite in Richtung Kapitalismus blühten und die dann eingingen, weil eben die Treuhand, oder das würde mich auch mal jetzt wirklich privat interessieren jetzt so, oder auch durch lobbyistische Einflüsse bei der Treuhand, die eben die Fabriken nur nach profitablem Gesichtspunkt, nicht nach gesundungs- oder krankheitsschädigend, sondern eben nur nach profitabel oder nicht profitabel. Und wir haben schon Siemens, da brauchen wir doch keine Nähmaschinenfabrik oder keine Bügelfabrik oder so im Osten, oder Henkel oder so macht ja seine, oder wer war das, Spee, also Waschmittel und so. Also wir empfanden dann, ich ja gar nicht mal, mit mir ging's gut vorwärts. Aber viele empfanden ja plötzlich das Gegenteil. Also meine Nachbarin, immer eine Honecker-Hasserin, eine SED-Sonja, wie kannst du da drin sein und so. Die schwärmt heute davon und die hat, natürlich sind immer alles individuelle Biografien und das dauerte gar nicht lange. Da war die entlassen. Ja, sagt sie, ich krieg hier mein Sozialgeld. Für die Wessis ist das normal. Die leben damit seit Zeit ihres Lebens, dass man auch mal arbeitslos ist, dass man auch mal ein bisschen so, also dann macht man eben wieder was Neues. Das kannten wir ja überhaupt nicht, das wurde ja auch in der Ideologie verdammt.
Dann gehen wir das nämlich gleich mal an der Stelle weiter, weil ich habe mir auch gedacht, weil jetzt in der Recherche das Andenken oder das Ansinnen vor der Treuhand wurde ja am Anfang gesagt, dass das Volkseigentum so 16 Millionstel, das sollte ja an die BürgerInnen zunächst gehen. Das war ja erst das Ansinnen, sozusagen dieses Volkseigentum zu bewahren. Und dann ist es ja doch die Privatisierung geworden. Wie würdest du denn Sonja sozusagen jetzt antworten auf ihre Perspektive, die sie gesagt hat? Hast du das da auch gespürt am Anfang? Weil ich meine, war es ja auch eine andere Abteilung dann, ne?
Also zum einen ist es ja so, dass die Treuhandanstalt, wie wir alle wissen, von Modrow im Wesentlichen initiiert wurde und vom Runden Tisch, und dass auch in der Treuhandanstalt gerade am Anfang sehr viele, wie wir sie so genannt haben, rote Socken saßen. Also es war ja nicht so, dass die Treuhandanstalt gerade im ersten und zweiten Jahr von Wessis besetzt sah, im Gegenteil. Das Zweite, was ja so dieser persönliche Aspekt. Natürlich kannten die Wessis die Tatsache, dass man auch mal arbeitslos wird, aber das war ja nicht etwas, was irgendjemand gut fand. Also zum Beispiel ich in Ostwestfalen, wir hatten eben eine große Nähmaschinenindustrie, um das nur mal gerade einflechten zu lassen. Und im Zuge der Industrialisierung sind alle Nähaufträge nach Vietnam gegangen und alle Näherinnen haben 1000 D-Mark in die Hand gedrückt gekriegt und waren ihren Job los. Also 1000 D-Mark ist jetzt auch nicht wahnsinnig viel für einen Frauenarbeitsplatz. Darüber war niemand begeistert. Es gab eben keine Adressaten von Wut oder Ärger. Deswegen haben die Frauen das wahrscheinlich runtergeschluckt oder ich weiß es nicht, was gemacht, aber sag mal, es war jetzt nicht so, dass der im Westen praktisch der nächste gut bezahlte Job an der Ecke auf einen wartete, sondern ich würde sagen, im Westen waren die Arbeitnehmer, davon rede ich jetzt nur, so ein bisschen daran gewöhnt, dass der Kapitalismus eben harte Seiten hat. Und nicht nur alle sind reich, sondern es gibt eben Schicksale, die auch daran zerbrechen im Goldenen Westen, ne?
Wenn man jetzt so Theo Weigel hört oder so, ne, die ja jetzt im Nachgang sagen, naja, es gab ja keine Blaupause. Sowas ist ja noch nie passiert. Und gerade als Treuhand hat man dann eigentlich so ein bisschen ins Blaue reingearbeitet und gewirtschaftet und geguckt, wie macht man das? Du hast ja auch gesagt, am Anfang war ja noch gar nichts wirklich da an Strukturen. Das hat das gerade für mich auch so ein bisschen versinnbildlicht. Wie hat man das in der Arbeit auch gemerkt? Weil musstet ihr dann erst Sachen entwickeln, erst rausfinden, was machen wir denn da drüben jetzt? Was machen wir mit den Betrieben? Wie habt ihr eure Arbeit dann strukturiert?
Also ich würde mal so sagen, es gab ja rechtlichen Boden. Wir haben ja durch die Wiedervereinigung unsere Gesetze auch in der DDR gehabt. Das heißt, im luftleeren Raum, das würde ich nur nicht sagen, dass man im luftleeren Raum agiert hat. Es war eher eine Frage, wie setze ich geltendes Recht um, wenn die Strukturen nicht da sind? Also beispielsweise, wenn in den neuen Ministerien oder umbenannten Ministerien eben ganz andere Arbeitsabläufe sind, Aktenführung, Begriffe, aber natürlich auch Ziele, dann ist die Implementierung von geltendem Recht das Schwierige, nämlich wie schaffe ich es, einen abstrakten Begriff, nehmen wir mal Altlast, in der Umweltschutzbehörde Senftenberg so zu implementieren, dass dort auch gewusst wird, was verstehen wir denn unter Altlasten? Also das ist eine Umsetzungsfrage gewesen, nicht unbedingt tatsächlich, wir erfinden jetzt alles neu. Die Rahmenbedingungen gab es.
Ich komme da gleich dazu. Hast du gerade Senftenberg gesagt? Weil man wusste, dass ich daherkomme, oder ist es jetzt ein lustiger Zufall? Ich bin da tatsächlich groß geworden. Also was mich ja immer noch interessiert, ist ja trotzdem, es gab ja keine Blaupause. Wie setzt man das jetzt um? Es gab einen rechtlichen Rahmen, ne? Aber es musste ja irgendwie so eine Strategie gefunden werden, wie, was macht man da jetzt? Wie geht man mit diesen Betrieben um? Da gibt's ja diese... Nee, dann wurden ja Betriebe geschätzt aus verschiedenen Ebenen, wo dann gesagt wurde, eigentlich waren die viel höher bemessen und dann sind die Betriebe aber auch für weniger Geld rausgegangen. Theo Weigel hat auch so einen Punkt, oder war das? Ich habe eine Reportage gesehen, da hat jemand gesagt, naja, es gab, also doch, es war Theo Weigel, der damals zum Beispiel auch durchgesetzt hat, dass alle Leute, die in der Treuhand arbeiten, nicht zur Verantwortung gezogen werden können für Fehler, die dort passieren. Glaubst du im Nachgang, das war ein Fehler?
Also das würde ich mal sagen, ist ja inzwischen absolut üblich. Also die D&O-Versicherung in jedem Unternehmen decken jeden Mitarbeiter ab dafür, dass er Unsinn macht. Also es sei denn, es ist vorsätzlich, ne? Das ist jetzt kein, ich weiß es nicht, ich höre das erste Mal, dass wir angeblich für nichts gehaftet hätten, was wir getan hätten. Ich persönlich habe auch eine gegenteilige Erfahrung gemacht. Ich bin mal von einem Privatisierer, also ich sag mal unter uns, ans Bein gepinkelt worden wegen etwas, was ich angeblich falsch gemacht hätte. Da musste ich einen Tag später meinen Schreibtisch räumen und erst mal kleine Brötchen backen zu Hause, bis das aufgeklärt war. Also das weiß ich jetzt nicht, ob Theo Weigel das gesagt hat, aber was ich sagen kann, ist, dass wir nicht das Gefühl hatten, wir können hier machen, was wir wollen. Wir werden nicht zur Verantwortung gezogen. Das glaube ich nicht. Es sei denn, jemand handelt kriminell. Okay, davor ist man natürlich nirgendwo geschützt, dass sich jemand überlegt, wie er da mit dem, was er weiß oder kann oder macht, seinen eigenen Vorteil erreicht. Ne? Gibt's aber in jedem anderen Unternehmen auch.
Weil ein anderer Punkt war da nämlich auch zum Beispiel, dass die Treuhand eigentlich damals gar nicht die Strukturen hatte, um jeden Deal sozusagen zu kontrollieren. Also wer kauft da, mit welchem Geschäftsmodell. Also ist da viel auch so durchgegangen, ohne dass man das richtig wusste. Ich glaube, da war ein Fall, Rothmann, genau, der hat die WBB, Wärmeanlagenbau Berlin. Das war eigentlich ein profitables Unternehmen, Und der hat es für den günstigeren Preis gekauft. Das hätte alles weiter funktionieren können, aber er hat angefangen, das auszuspalten und hat dann Kredite nach Liechtenstein und in die Schweiz gegeben. Hat dann gesagt, also so lange, bis dieses WBB nicht mehr zahlungsfähig war. Und dann hat das alles verkauft und hat sich so ins Ausland abgesetzt. Jahre später wurde dann aufgegriffen und wurde dann verurteilt, also für Betrug und so. Der Rotmann war jetzt keiner von der Treuhand, sondern das war jemand, der das gekauft hat. War das schon so, dass die Strukturen damals, also ich habe das Gefühl ja auch mit der Polizei oder so, dass die Strukturen halt so auch ein bisschen halt am Limit gearbeitet über ihre Strukturen hinaus, dass es sowas gar nicht leisten konnte?
Ich will mal so sagen, ich bin ja mehr oder weniger 4 Jahre dort gewesen. Also ich bin gekommen im Sommer 91 und ich bin plus minus Sommer 95 gegangen. In der Zeit hat sich die Treuhandanstalt ja personell und organisatorisch sehr entwickelt, nach oben entwickelt. Ich weiß es nicht, ich glaube 5000 Mitarbeiter zum Schluss, aber nur in der Zentrale. Wir hatten ja praktisch eine Dachorganisation, die Treuhandanstalt Zentrale, und dann hatten wir Niederlassungen in verschiedenen Bundesländern, mal 3, mal 4, ich weiß nicht, was es war in der Zahl. Und die Niederlassungen bearbeiteten sozusagen die kleinen Fälle. Und die kleinen oder großen Fälle richteten sich nach meiner Erinnerung nach der D-Mark-Abschlussbilanz. Das heißt, die Unternehmen hatten alle zu einem bestimmten Stichtag ihr Vermögen zu bewerten. Das war sehr schwierig, unter anderem, weil, ich weiß es nicht, also ich glaube, im Ergebnis hieß es dann, die Bewertungen waren 5-mal so hoch oder 4-mal so hoch. Also jedenfalls waren höher als die realen Werte. Und aber nach dieser D-Mark-Abschlussbilanz wurde dann praktisch zugewiesen, ist das so groß, dass es die Zentrale macht? Oder ist es so klein, dass es eine der Niederlassungen machen kann? Und die Niederlassungen hatten eigene Direktoren und Teams, und da sind, glaube ich, auch die meisten Fehler passiert, wir hatten ja eine interne Revision, also praktisch die interne Staatsanwaltschaft, die sich um solche Fälle kümmerte. Und ich habe mal irgendeine Statistik gelesen, also ich meine, die meisten Fälle sind in den Niederlassungen passiert. Das bedeutet aber vermutlich auch, dass es, sagen wir mal, finanziell und personell auch etwas weniger relevant ist, als wenn jetzt einer der die Werften oder Leuna oder Buna oder so mit so etwas befasst gewesen wären. Also insgesamt würde ich mal sagen, wir waren wahnsinnig am Limit, auch überfordert, sicherlich in bestimmten Bereichen mengenmäßig. Aber es ist viel getan worden, um das abzufangen mit Beratern. Also ich hatte bei mir im Direktorat in den Spitzenzeiten, ich glaube, 20 Kanzleien, die für mich gearbeitet haben, und viele Beratungsfirmen wie Fraser oder so, die ihre Mitarbeiter an uns ausgeliehen hatten, und auch einzelne Juristen. Also beispielsweise hatte ich einen Mitarbeiter, der war freigestellter Regierungsbeamter aus Süddeutschland und hatte irgendwie ein Unternehmen restituiert bekommen in Köpenick. Und er ist dann einmal in der Woche einen Tag zu mir gekommen und hat Widerspruchsbescheide geschrieben. Praktisch als Abfangen von Spitzen der Arbeitsbelastung. Also wir haben schon versucht, praktisch dieser Arbeit Herr zu werden, auch mit externen.
Ich finde, das ist so für mich jetzt gefühlt so symbolhaft. Ich glaube das alles, also man darf das alles auch nicht so sehr moralisch bewerten. Ich habe oft gesagt, Leute, die können ja auch nichts dafür, die machen ihren Job. Aber das ist eben, wie nimmt man das selber wahr, wenn man aus dem Osten kommt? Und dann wird da auch schnell, auch unter Druck, und ich weiß gar nicht, welcher westdeutsche Politiker letztlich noch sagte, es war ein Grundfehler, dass wir es dem Finanzministerium, dem Weigel, unterstellt haben. Nichts gegen Weigel. Aber es hätte der Wirtschaftsminister übernehmen müssen. Möglicherweise wäre da noch andere Entscheidungen getroffen, die nicht nur aus finanziellen oder solchen Gründen, sondern aber auch jetzt, was uns eben ja auch eben sehr, was wir empfunden haben, dass wir die Ostfabriken, die Ostarbeiter, der Osten sozusagen nicht aus der persönlichen Arroganz heraus, sondern aus der ganz teilweise verständlichen marktwirtschaftlichen Sicht rangeht und sozusagen verkauft und verkauft. Ich weiß noch, diese eine Fabrik, die ja ewig durch die Medien ging, die ein Buyout machen, wo die Mitarbeiter ihr eigenes bisschen Geld, was sie inzwischen hatten als Westgeld, reingebracht haben, um dieses Unternehmen zu erhalten. Und die Deutsche Bank und alle Banken eben nicht bereit waren, diese Art von Unternehmen zu akzeptieren, weil es muss ja nach bundesdeutschen Regeln, die durchaus auch verständlich sind und so für den Westen, für die Entwicklungszeit damals, und wir waren aber neu, die nicht bereit waren, nach den bundesdeutschen Regeln einen Vorstand zu akzeptieren, der aus 4 Leuten besteht oder so. Es kann nur einer haftbar sein, oder ich kann es jetzt nicht genau sagen, ließe sich nachvollziehen in Medien und Fernsehen und TV und Rundfunk. Also die konnten ihren Betrieb nicht erhalten, obwohl sie ihr letztes bisschen Geld dafür gegeben haben, weil sie arbeiten wollten. Und diese Sensibilität, dieses andere Gucken als auf ein ganz normales, in 40 Jahren westdeutlich entwickelndes, möglicherweise nun nicht mehr wettbewerbsfähiges Unternehmen, das jetzt in Insolvenz geht, es eben nicht nur so zu betrachten, sondern die Ostbetriebe in ihrer, wo sie herkommen, was sie wollen, was sie können, und ich sag mal, eine Chance zu geben, vielleicht 15 Jahre oder so, um zu zeigen, wir sind noch wettbewerbsfähig und vielleicht sogar jetzt noch besser, weil wir andere Materialien kaufen können.
Sonja, ich glaube, die Frage ist klar. Geben wir die mal weiter. Ich habe da nämlich auch noch so ein Beispiel gefunden. Also ich glaube, das passt da ganz gut. Die DKK Scharfenstein, die haben Kühlschränke hergestellt. Bei denen war das zum Beispiel auch so, dass die mit Greenpeace zusammen überlegt haben, okay, was können wir denn machen, um diesen Betrieb zu erhalten? Weil die Kühlschränke, die waren super und haben gut funktioniert. Dann haben sie aber einen Kühlschrank auf den Markt gebracht, der umweltfreundlich war, der nicht mehr dieses giftige Gas und sowas mit alles mit drin hatte. Und da gab es zum Beispiel dann so auf Lobbybetreiben von Miele und Co., den großen Konkurrentinnen aus dem Westen, so Schreiben an die Ministerien, und ne, da wurde dann Druck gemacht, dass die verkauft wurden, obwohl diese Kühlschränke jetzt so zum Beispiel Standard sind. Ne? Und das ist, glaube ich, sowas, was Ostdeutschen halt dann negativ aufstößt. Also kannst du das nachvollziehen und kannst du das aus den, vielleicht aus den Logiken, die es damals gab, auch verstehen?
Also ich meine, Kühlschränke, Miele kommt nun aus Bielefeld, da kann ich natürlich wieder aus Patriotismus wenig zu sagen, aber naja, Gütersloh ist nicht Bielefeld. Also ich möchte vorher noch einen Punkt zu Wirtschaftsministerium, Finanzministerium sagen. Also wir sind mitnichten vom Finanzministerium regiert worden, sondern unser oberster Chef war das Bundeskanzleramt. Also das war im Prinzip Herr Kohl, Punkt. Und alles, was wir zu nicken hatten, und das war eine Menge. Also gab's ja, wie wir alle wissen, noch kein Netz. Das heißt, ich bin mit meinen Akten hin und wieder nach Bonn geflogen und musste mir da mein Okay holen. Alles, was wirklich relevant war, das ging zum Bundeskanzleramt. Also im BMF hatten wir schon unsere Ansprechpartner und mussten, sagen wir mal, bestimmte Sachen abnicken lassen. Aber am Ende hat der Bundeskanzler entschieden. Punkt. Ja, also alles und sein Ministerium, ne? Das heißt, dieses, ja, wenn das Wirtschaftsministerium gemacht hätte, wäre es anders gelaufen. Da muss ich sagen, das ist einfach klar mit Nein zu beantworten. So, nachvollziehen kann ich das natürlich als Mensch. Selbstverständlich kann ich das nachvollziehen, dass wenn man jetzt nach 15 Jahren feststellt, ein Produkt, das man damals erstellen wollte, ist heute erfolgreich und damals ist ein Unternehmen pleite gegangen, weil es die Kredite nicht bekommen hat. Natürlich kann ich die menschliche Enttäuschung nachvollziehen. Nun kenne ich auch den Fall nicht. Das heißt, ich kann auch inhaltlich gar nicht dazu sagen, war das wirklich so? Stand das Konzept nicht? Wurden keine Kredite gewährt? Aus welchem Grund? Vermutlich hatte das ja einen Grund, ne? Also einen wirtschaftlichen Grund, dass irgendwie, das kann ich nicht beurteilen. Selbstverständlich kann ich das menschlich nachvollziehen, wie enttäuschend das ist, wenn man denkt, man hat also den Fuß in einer Tür in die Zukunft des Kapitalismus. Und dann wird einem die Tür vor der Nase zugeschlagen. Das ist natürlich maximal enttäuschend. Andererseits muss ich wirklich auch sagen, ich habe genug gesehen von der Ostwirtschaft. Ich habe in vielen Unternehmen persönlich gestanden, um sagen zu können, vieles war einfach ganz wenig wert. Das ist unter menschlichen Aspekten traurig, aber wirtschaftlich war es einfach so. Da beißt die Maus keinen Faden ab.
Naja, was wir kritisieren, sind ja solche Beispiele eben, ne? Und auch Lobbyismus. Also wir müssen uns da, glaube ich, beide nichts vormachen. Die Firmen Einfluss nehmen. Also kann Görlitz, da hat eine Firma gearbeitet, weiß jetzt nicht, mit Schweden zusammen. Und dann meldeten die sich nicht. Das war schon auch Anfang 90, da war Vereinigung noch gar nicht, aber war schon bekannt, dass wir vereinigt werden. Und da meldete sich der bei dem Schweden, sagt, warum hier, was ist denn los? Ihr meldet euch gar nicht, Aufträge und so weiter. Ja, wieso, sagt er, ihr werdet doch von der Westfirma übernommen. Das machen wir jetzt schon eine Weile mit der Westfirma. Die bespricht mit uns das alles. Also das wussten die schon, bevor überhaupt die Vereinigung und die Treuhand da war. Ja, dass man also vergleichsweise wenig Chancen hatte. Und
aber Sonja, da ist ja eh noch mal spannend, weil du bist ja tatsächlich dann, also du hast ja, warst ja auf der anderen Seite. Du bist ja dann in den Westen gegangen und hast ja dann für die Telekom als Sprecherin gearbeitet und sozusagen den Aufbau Ost, so, ne, das hast du ja dann mitverantwortet. Also du hast ja das Endprodukt dann gesehen und musstest das ja dann mit strukturieren im Osten. Wie hast du das denn wahrgenommen dann in dieser Firma auf der anderen Seite, die das dann, ja, die dann sozusagen im Osten da was aufgebaut hat?
Ja, zunächst war es ja wirklich 7 Jahre Programm Aufbau Ost. Und es wurden Fernmeldeämter gebildet, wurde gebaut, Vermittlungsstellen en masse. Es wurden von, die DDR hatte ja Entwicklungslandniveau, was Telekommunikation betraf. Jeder Zehnte nur hatte ein Telefon oder einen Zugang, manchmal mit ein paar anderen noch zusammen im Haus. Und das war ja eine enorme positive Entwicklung. Also insofern war ich bei einem Unternehmen zufälligerweise oder auch mit ein bisschen einem Engagement, aber zufällig dort gelandet beim Vorstand Aufbau Ost der Deutschen Telekom AG, die dann ja Aufbauarbeit leistete. Und da kann es nichts Schöneres geben. Also wie viele Vermittlungsstellen ich mit den Presseleuten in Betrieb genommen habe oder Berichte oder Pressekonferenzen, die im Osten stattfanden, die waren positiv besetzt, ganz eindeutig. Und insofern war das, ich würde sagen, meine schönste Arbeitszeit, vor allen Dingen die ersten 7 Jahre nach der Wende.
Da würde ich gerne reingrätschen, weil du hast ja gesagt, du bist ja bis zum Ende sozusagen Sozialistin geblieben und bist dann aber auch ja als Sozialistin, das hast du auch immer gesagt. Und wie war das dann, in so ein Unternehmen zu gehen? Und wir Ostdeutschen sind ja auch immer schnell mit, ja, Wende halt irgendwie, ne, auch ich fühle mich immer noch schlecht. Ich wohne immer noch in Leipzig, weil ich mich nicht so ganz trennen kann davon. So, weil ich dann ein schlechtes Gewissen bekomme.
Ich war von heute auf morgen plötzlich in einem Vorstand eines großen Unternehmens, das auf dem Wege zur Privatisierung war. Also dann auch 95 ein DAX-Unternehmen wurde. War 97, aber 95 begann es offiziell im Festnetz. Ich hatte einen westdeutschen Arbeitskollegen aus Bremen. Der ist heute noch einer meiner besten, ernsthaft guten, besten Freunde. Knut hat dann 94 zu mir gesagt, Sonja, jetzt scheinst du so ein bisschen deine Trauma oder so abgelegt zu haben. Du lachst ja viel öfter wieder tagsüber. Also ich habe 4 Jahre auch, dann würde ich sagen, habe ich darüber nachgedacht und da hatte er recht. Ich habe mich 4 Jahre lang damit rumgeschleppt, bin ich ein Wendehals oder nicht? Wo fängt Wendehals an, ja? Also wenn du nicht in den Westen willst und 2 Tage nicht schlafen kannst, 2 Nächte, weil du da jetzt Kapitalist leben sollst. Und ich wusste ja auch um die Unterschiede. Ich wusste auch nicht, was wird mit mir und so weiter. Aber auch um viele andere, denen es dann schlecht ging. Und plötzlich ging es mir gut. Ich habe einen Haufen Geld verdient. Ich konnte arbeiten. Natürlich gab es Regeln und könnte auch über Differenziertheiten und unmögliche Dinge erzählen. Das ist aber, das Wesen war ein wirklich positives. Und da habe ich zum Beispiel dann auch erlebt, dass all die Chefs, die aus dem Westen kamen und in Niederlassungen in Berlin eingesetzt wurden, die haben es, ich sag's jetzt mal ein bisschen gehässig, im Westen nicht geschafft, Niederlassungsleiter zu werden. Und dann sollten die im Osten in einem Chaos sozusagen in kurzer Zeit eine moderne Telekommunikation aufbauen und strukturieren und managen können. Das konnten viele nicht. Und weil sie eben auch nur ihre Regeln kannten und ihr stetig so, und die sind dann zum Glück auch wieder ausgetauscht worden. Das war dann eben auch etwas Positives, wo ich dann erleben konnte, aha, also da ist man sozusagen, da macht man nicht nur Lobby, der ist ein Westberliner oder ein Münsteraner, der bleibt da Chef und die Ossis raus. Nein, man hat wieder Ostleute eingesetzt, weil die mehr wussten auch von der Lage dort und mehr konnten. in diesem Zusammenhang und auch bereit waren, das, was Dickmann sagte, neu zu lernen. Also für mich war das eigentlich im Wesen eine positive Zeit. Und ich muss noch was dazu ergänzen. Gerade ich habe dort das erste Mal ja fast nur CDU-Kollegen gehabt, Chefs. Und ich habe dort wirklich, fällt mir fast schwer zu sagen, ist aber wahr, eine Ahnung bekommen, was Demokratie sein könnte. Und habe plötzlich mir vorgestellt, wir hätten es umgekehrt getan. Wir hätten den Westen übernommen. Und ich würde heute schwören, oder damals, und da stehe ich eigentlich auch jetzt noch dazu, unser damaliger, ich kannte, der war ein CDU-Minister des Post- und Fernmeldewesens, und der eigentliche Macher war der Staatssekretär, der war SED. Und ich würde wetten, niemals wäre in so eine Ebene, in die ich gekommen bin von Anfang an, obwohl ich jedem sagte, ich bin Sozialistin, haben die mich eingesetzt in höheren Führungsfunktionen und haben mich verantwortlich handeln lassen. Relativ, also auf einer einfacheren Ebene, aber es war schon im höherer Dienst. Hätte kein Staatssekretär einen CDU-Mann da so einfach eingesetzt.
Das möchte ich direkt rübergeben zu Sonja, weil zum einen, du hast gerade mehrere Themen aufgemacht. Zum einen, diese eine Thematik von, hast du denn dieses, was Sonja gerade geschildert hatte, so die ersten Jahre, dass man auf dieses, wie war da die Zusammenarbeit aus deiner Perspektive mit Ostdeutschen, auch innerhalb der Treuhand, ne? Die mussten ja wahrscheinlich nochmal ganz andere Perspektive, also ne, von innen und die Negativität, die diese Institution mit sich gebracht hat dann. Wie hast du das bei deinen Kollegen wahrgenommen? Und dann zum anderen hast du ja auch Erfahrung, und ihr seid ja beide junge Frauen in diesem Business gewesen, ne? Du hast mir auch so eine Geschichte erzählt, wo du gesagt hast, naja, man hat schon gemerkt, wenn ich dann da hingekommen sind, wie sind die mit einem so umgegangen, ne? Und das, glaube ich, wäre ein ganz guter Gegenpol zu der letzten Geschichte, die Sonja gerade erzählt hast. Magst du da mal kurz Einblick geben?
Ja, also zum einen Zusammenarbeit mit ostdeutschen Kollegen. Das muss man ein bisschen differenzieren. Also es gab natürlich, hatte ich eben schon erwähnt, die sogenannten roten Socken. Die waren ja in der Regel mindestens 20 Jahre älter als ich und hatten in der DDR irgendeine Funktion gehabt und hatten es geschafft, sich praktisch in diese Treuhand rüber zu retten, sage ich jetzt mal so ein bisschen böse. Das war ja eigentlich nicht gewollt. Die Treuhand hatte ja die Regel ausgegeben, wir möchten Demokraten haben. Ja, und jeder, der eine SED-Akte hat, der geht wieder. Das war klarerweise, und ich sag noch was, für mich begann, wenn ich jetzt mal einen Film zitieren darf, für mich begann teilweise das feindliche Ausland auf dem Flur. Weil ich nicht wusste, ob die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, nicht irgendwas weitertragen, was ich gerade mache. Oder ich hatte zum Beispiel eine Sekretärin, deren Mann war Minister. Da habe ich mich aber gehütet, bestimmte Sachen zum Tippen zu geben. Die hat dann jemand anders gekriegt oder irgendetwas auch nur verlauten zu lassen. Die Privatisierung pipapo wird jetzt so und so. Das war nicht so ganz einfach. Ne? Da, also sagen wir mal, es gab eben einmal die sogenannten, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne Altkader. Dann gab es die Techniker, die bei uns praktisch alle aus dem Osten kamen, jemals am Anfang. Die waren super ausgebildet. Super, super, super. Weil die Naturwissenschaften waren ja, das ist ja nicht systemgebunden. Das konnten die und deswegen konnten wir die auch ohne zu zögern einstellen. Und da kann man ja auch, sagen wir mal, ideell wenig falsch machen. Ein Gutachten sagt eben A oder B oder C. Zack, so ist das. Und dann hatte ich eine Praktikantin aus dem Osten, Dunja Stamer, die war auch super blitzgescheit, aber die war eben so jung, dass sie diese DDR-Sozialisierung hinter sich lassen konnte und einfach, die hat geknechtet wie alle anderen auch. Während ich auch Leute hatte aus dem Osten, die jetzt nicht Techniker waren, die mich richtig haben auflaufen lassen mit, wenn ich eben um 9 mein Büro trat, guten Morgen, saßen da schon alle, hatten 2 Stunden Kaffee getrunken, weil man das in der DDR so machte und haben so gesagt, also jetzt lassen wir hier mal diese junge Frau jeden Morgen wieder auflaufen mit unserem kollektiven guten Morgen. Da musste ich eben, also hart durchgreifen, habe ich auch gemacht natürlich. Hart, indem ich gesagt habe, das passiert ihr nicht. Ihr könnt hier gerne 2 Stunden Kaffee trinken, aber die Arbeit wird erledigt. Und wer um 5 noch nicht fertig ist, bleibt bis 7.
Also, aber dazu musst du vielleicht noch sagen, weil ich habe das aus einem Interview von dir gehört, dass du dann um 9 gekommen bist und die an der DDR waren schon um 7 da. Und dann haben die doch Mittag Mahlzeit immer gesagt, oder? Du warst immer irritiert. Warum? Warum Mahlzeit?
Ich habe diese Sendung nämlich auch von Frau Diekmann mir angeguckt und hatte auch genau diesen Satz, da dachte ich, siehste, da will ich heute Sie mal fragen, weil das empfinde ich auch heute noch. Sie sagte dann, war mir doch dann egal, ich bin gekommen, wie ich kannte. Seid ihr nicht ins Gespräch gekommen damit? Hast du mit denen
aber
geredet?
Aber ich war doch Vorgesetzte.
Na, ist doch egal.
Nein. Das ist, wenn ich, ja, in der DDR vielleicht. Aber bei uns gibt es eben eine bestimmte Struktur, die funktioniert, die ich so kannte. Und die lautet, man macht, was der Chef sagt. Und wenn der Chef sagt, ihr kommt um 9, dann, und ich sage, okay, ihr dürft auch um 7 kommen, dann macht halt 2 Stunden Frühstück, dann ist das ein Zugeständnis. Aber ich diskutiere dann doch nicht mit meinen Mitarbeitern, ob sie vielleicht schon um 7 kommen und dafür um 1 gehen. Das ist doch absurd. Ich habe gesagt, ich bin von dann bis dann da. Und die Besprechungen, die ich mache, die finden in der Zeit statt, in der ich da bin. Und ich komme nicht um 7, nur weil früher das so war, dass alle um 7 am Schreibtisch saßen.
Naja, das war sicher auch. Wir hatten ja sehr viele Kinder, auch in jungen Zeiten schon, in jungen Jahren. Und die gingen zur Schule, da war man munter und
das ist doch mal so eine kleinteilige Situation, die, glaube ich, noch mal die Systeme zeigen und, glaube ich, auch ganz gut aufzeigen, was für kulturelle Annäherung es erstmal passieren musste in den ersten Jahren. Aber Sonja, bei dir war es ja auch, du hast ja auch gesagt, du warst ja dann eine Westdeutsche, also ne, du hast ja die Wossi-Perspektive und bist ja dann zurückgekommen in den Osten, um dann die Fernverbindungsanlagen und so, ne, das alles mit aufzubauen. Und da hast du aber auch schon, glaube ich, wenn ich mich im Vorgespräch, also wir haben vorhin nur kurz telefoniert, dran erinnere, dann hast du auch gesagt, naja, wenn du so mit alten SED-Kadern gesprochen hast, die haben dich auch versucht auszutricksen oder ne, nicht immer die Wahrheit gesagt. Hast du nicht auch solche Geschichten erzählt?
Also ich bin eben in einem tiefen Winter mal mit dem Zug nach Thüringen gefahren und habe mir einen Pelzmantel gekauft vorher, weil ich einfach wusste, es wird kalt, der Zug ist nicht geheizt. Ich sitze da in wahrscheinlich ungeheizten Büros und bin eben von diesen dort agierenden SED-Kadern also ziemlich unfreundlich empfangen worden und dann habe dann gesagt, okay, dann macht der Anwalt, mit dem ich da bin, der macht die Besprechung und ich setze mich nach draußen und warte, bis er fertig ist, ne? So, also da habe ich nicht so richtig verstanden, dass ein Pelzmantel trotz des russischen Brudervolkes ein bestimmtes Signal ausstrahlt und die haben dann gedacht, diese junge Frau, der zeigen wir jetzt mal, wer hier oben und wer unten ist, ne?
Na, zumindest da wollen sie das oben nicht alleine lassen. Aber sag mal, waren denn da 91 wirklich dort auch noch, weil du sagst, du kamst zu den SED-Kadern? Also ich kenne es aus Berlin, das war ja unser Freiheitsjahr, das 90er Jahr. Das war ja das, wo wir heute auch noch sagen, da sind wir aus der Spur gegangen worden oder viele haben es eben für mich mitgemacht, würde ich halt sagen. Ich war ja nicht aktiv dissidentisch. Und das war das Jahr, wo wir dachten, eigentlich, jetzt sind wir frei, jetzt können wir mitwirken. Runde Tische, frag mich nicht, was es da alles gab, Vereine, Treffen da und dort und wo soll es hingehen und so weiter. Und dann gab es eben wieder eine Spur, in die man dann relativ schnell hinein musste, die aber natürlich viel besser war als die alte, aber trotzdem war es eine Spur. Und wir haben ja ganz viele eigene SED-Kader abgewählt in dem 90er Jahr. Also da war ja noch kein Westen. Da hatten wir eben, ich sag mal jetzt Bitterfeld oder Senftenberg oder wer oder Berlin eben. Ich kenne es von Freunden, allen, überall wurden die Mitarbeiter wurden ja wild. Also ob im ADN, ob bei der Berliner Zeitung, Funkwerk Köpenick oder so, wo ich eben Freunde oder Bekannte hatte, die haben alle ihre alten SED-Chefs abgewählt. Das waren ja schon neue. Das waren ja die eigenen noch, aber eben nicht mehr die Kader, die 90 dann schon in den Westen kamen. Das waren schon Abgewählte, Neugewählte. Und deswegen ist das interessant, weil das waren ja vielleicht gar nicht mehr die alten SED-Kader, die da in dem Laden waren. Das waren ja vielleicht einfach welche, die voller Stolz zeigen wollten, wir sind hier Pelzmäntel, haben wir noch nicht.
Nee, aber ich wollte, das kann gut sein. Aber das war ja auch noch frisch. Ich glaube, da reagiert man auch so, nee, da ist ja Emotionalität noch nicht verwunden und da ist es schneller. Ich wollte aber eher nochmal auf eure Rollen damals auch als Frauen hinaus, ne? Weil ich glaube, in diesem Wust vom Chaos ist es ja wahrscheinlich auch nochmal ein Unterschied. Und da kann ich das zum Beispiel ganz gut verstehen bei Andrea, wenn ich dann in so ein Büro komme und dann ist da so ein ganzes Büro, das mich auch als, ne, als marginalisierte Person dann so ein bisschen auflaufen lässt, würde ich halt auch, muss ich ehrlich sagen, so stark durchgreifen. Weil jetzt gar nicht dieses Ost-West-Ding, sondern schon mal, wie wird man als Frau wahrgenommen? Das ist ja schon nochmal was anderes. Wir müssen jetzt in die Schlussgerade einbiegen. Und da kommen wir zu unserer Kategorie Utopie is Now. Und ich möchte mit euch nochmal so ein bisschen zurückblicken, beziehungsweise eigentlich in die Zukunft blicken. Was seht ihr denn zum einen so für, und bitte um nicht ganz so lange antworten. Also wenn man jetzt jung ist sozusagen, was seht ihr für Ähnlichkeiten damals und heute vielleicht zu dieser Situation?
Rückblickend würde ich sagen, die damalige Jugend, also die jungen Leute, die ich wahrgenommen habe zu Wendezeiten als 15 bis 25, waren in meiner Erinnerung unheimlich motiviert und froh und wollten unbedingt alle die coolen Westklamotten haben und reisen und nicht jetzt unbedingt Karriere machen in dem feindlichen System, sondern erstmal hatten so ein ganz positives Lebensgefühl. Und zwar, ich würde auch sagen, unabhängig von welchem Elternhaus das jetzt kam. Und ich muss sagen, ich habe ja 3 Kinder in dem Alter von Mitte 20 bis Anfang 30 und spreche viel mit denen und bin so ein bisschen besorgt, dass dieser Elan, der vor 30 Jahren da war, auch unter den Ostfreunden, den meine Kinder natürlich haben, total gebremst ist. Also dieses, wir haben eine Zukunft vor uns, wir können reisen, wir sind gesund, wir sind gut ausgebildet. Jetzt machen wir einfach mal uns eine richtig tolle Zeit. Das sehe ich überhaupt nicht.
Und bei dir, Sonja, vielleicht nochmal auf eine andere Frage, die so ein bisschen sich in die Zukunft richtet. Also eigentlich müssen wir noch so ein bisschen eine Schleife drum machen und sagen, würdest du heute als Ostdeutsche, die ja auch von diesem Beitritt profitiert hat, würdest du sagen, die Arbeit, die damals geleistet wurde, die hat sich gelohnt, also diese Einheit?
Oh, du stellst Fragen. Also ich würde die Treuhand jetzt mal weglassen, was sie hat garantiert ihr Ding geleistet in dem Rahmen, der damals eben diese Hektik, die auch existierte. Kohl hatte ja auch Riesenschiss, dass die Russen doch die Armee einlaufen lassen und dann dieses Projekt Deutschland eigentlich viel zu schnell vorbeigehen könnte. Das war differenziert, der Osten, der Übergang war differenziert. Und ich glaube, das ist das Grundproblem, dass wir zu undifferenziert an vieles rangehen und auch heute, jetzt in unserer jetzigen Zeit, auch die Jugend, meine Kinder sind schon 10 Jahre älter als deine, ich habe Enkel, es wird wieder schwarz-weiß gemalt und das ist das Schlimme. Das muss aufhören.
Was würdet ihr euch wünschen, wo wir in 10 Jahren stehen?
Ja, da kann ich, ja, an einer Aufbruchsstimmung müsste sein. Die müsste nicht in 10 Jahren sein, sondern demnächst. Aufbruchsstimmung. Lust auf was zu ändern und bereit sein, etwas aufzugeben. Wenn es eine Lehre vielleicht gibt, die ich gelernt habe, für mich zweifeln eigentlich an fast allem erstmal, aber dennoch nicht aufgeben und in etwas Produktives draus machen oder hin und her überlegen. Nicht zu schnell schwarz-weiß malen. Weder ist der Osten schlecht und der Westen toll, noch umgedreht. Da gibt's Schattierung und die müssen wahrgenommen werden und dabei aktiv bleiben. Also es klingt so sehr allgemein, aber
ich finde, diese Botschaft kann man, glaube ich, immer wieder bringen, damit wir es nicht vergessen. Andrea, sind die letzten Worte für dich da?
Ja, ich hätte gerne in 10 Jahren, dass die AfD wieder da ist, wo sie mal war, nämlich weg, genau. Und dass ja unsere Kinder wieder freier leben und arbeiten können und nicht gefesselt werden durch die Regulatorien der Vergangenheit, die ihnen im Augenblick gerade auferlegt werden.
Danke, dass ihr da wart. Danke, dass ihr uns die Einblicke gegeben habt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch sehr viel gelernt. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Mittwoch haben wir heute, genau, Mittwoch.
Tschüss. Gerne. Viele Grüße. Ciao.
Ja, ciao.